kriege ich schon hin. Dankeschön. Guten Morgen zusammen. Jawohl. Dein Reich komme, das ist unser Oberthema. Jetzt ist es ein bisschen verdeckt, da hinten steht es ja auch. Dein Reich komme, wir haben uns mit dem Reich Gottes beschäftigt, damit angefangen. Und vielleicht wart ihr vor 2 Wochen da. Da ging es um den Anfang vom Vater Unser und da machen wir heute weiter. So, ich bete auch noch mal kurz. Vater, es ist einfach schön, heute hier zu sein. Danke, dass wir dich schon erheben konnten. Es ist schon im Lobpreis. Mit unseren Worten ausdrücken konnten, wie du bist, wie dein Wesen ist, voller Gnade, voller Liebe, voller Treue, kraftvoll, wunderschön. Und ich bitte dich, dass dieses Bild von dir, dieses gute, wunderbare Vaterbild immer mehr uns erfüllt und ergreift und dass wir das mit unseren Alltag hineinnehmen. Dass wir schmecken, was es bedeutet, in deinem Reich unterwegs zu sein und dass du das in uns ausbreitest. Und dass es immer mehr von uns erfüllt, einnimmt und auch Auswirkungen auf unser Umfeld hat. Danke, dass wir da weiter einsteigen können heute. Und ich bitte dich, dass du unsere Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest und dass du das einfach transportierst, Heiliger Geist, was jetzt heute dran ist. Für jeden Einzelnen ganz persönlich, wie Birgit auch schon gesagt hat, du bist ein persönlicher Gott und du sprichst zu uns. Danke dafür. Amen. So. Wir hatten eine Grafik und die werde ich heute noch mal ein bisschen erweitern. Dann habt ihr noch mal die Zusammenfassung von vor 2 Wochen. Aber ihr könnt euch auch die Predigt einfach noch mal auf der Homepage anhören. Dann wisst ihr, worum es ging. Ich hoffe, ich kriege das hier schön hin. Und ich hoffe, ihr könnt es auch ungefähr erkennen dann. Also, wir hatten uns mit Vater Unser beschäftigt und dann entstand so eine Kurve. So, es ging einmal hoch, wieder runter und am Ende wieder hoch. Ja, mach mal so gut. Also, hier waren wir. Heute kriegen wir mal ein fröhliches Gesicht. So, hier ist quasi der Himmel, wobei es nicht um den Himmel geht, den wir da draußen haben. Also im Englischen unterscheiden die zwischen Sky und Heaven, das kennt ihr ja auch. Also nicht dieser sichtbare Himmel, wo die Flugzeuge fliegen, sondern das Reich der Himmel, unsichtbare Welt. Hier ist die Erde, hier sind wir. Und die Jünger fragen Jesus, lehre uns beten. Sie haben mitbekommen, er betet und das hat irgendwie eine besondere Auswirkung, besondere Kraft. Und hier steht der Wunsch von ihnen, lehre uns beten. Damit geht es los, lehre uns. Und das zeigt schon, es ist etwas, was man lernen muss, was man nicht von sich aus kann. Lehre uns, es ist ein Prozess, wir müssen das lernen. Wie betet man eigentlich richtig? Wie wenden wir uns an Gott? Wie soll das funktionieren? Sie fragen das. Und dann sagt er gibt ein Versprechen vorneweg und er sagt, Gott weiß alles, was dich beschäftigt. Er weiß, was du möchtest. Bevor ihr ihn bittet, das ist das Versprechen, was er uns gibt. Und dann fängt er aber trotzdem nicht an mit dem, was uns gerade beschäftigt, sondern er fängt an, Vater unser im Himmel. Das ist der erste Punkt. Ihr kennt das alle, denke ich mal. Vater unser im Himmel, Vater unser, geheiligt werde dein Name. Die Namen. Wir haben gesungen gerade, wie herrlich dein Name ist, wie kraftvoll der Name ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Auf Erden, da geht's runter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen. Und dann ist Nachsatz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, das ist das Konzept und jetzt brauche ich doch die Stifte hier. Das ist das Konzept, was dahinter steht. Es ist wie ein Schema, was Gott uns gegeben hat und wir können das 1:1 beten. Aber wir können auch gucken, was steckt eigentlich dahinter? Was sind eigentlich die einzelnen Elemente, die Gott uns gegeben hat, die dahinter stecken? Und das heißt, wir fangen mit einer Entscheidung an. Wir entscheiden uns, nicht mit uns anzufangen, sondern wir entscheiden uns, mit Gott anzufangen, in unseren Gebeten. Es geht erstmal um ihn. Es geht erstmal um sein Wesen. Er ist der Vater, er ist unser Vater. Wie ist er eigentlich? Wie stellt er sich vor für uns? Letztes Mal hatte ich so eine ganze Liste mit Namen. Wie er sich vorstellt, El Rui, der Gott, der mich sieht. Er ist mein Arzt, er ist der allmächtige Gott. Er ist mein Versorger. Die ganzen Namen, wie er sich vorstellt. Er ist der Friedefürst, er ist der Ratgeber. Die ganze Bandbreite, davon haben wir heute einiges schon gesungen. Das Wesen Gottes, damit fangen wir an, uns zuerst zu beschäftigen, wie ist er eigentlich? Danach geht es ums Reich Gottes. Wie ist das Wesen vom Reich Gottes? Friede, Freude, Gerechtigkeit. Da geht es weiter. Das kann ich auch nochmal kurz hier. Das Reich Gottes, mitten unter uns. Nicht essen und trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das haben wir uns vor 2 Wochen auch schon angeguckt. Und danke an alle, die mich korrigiert haben. Der Gott meiner Jubelfreude steht in Psalm 43, Vers 4, nicht in Jesaja 43. Das stand falsch auf der Folie. Aber Gott stellt sich vor als Gott der Jubelfreude. David sagt das. Im Reich Gottes gibt es Freude, Friede, Gerechtigkeit. Das ist das Wesen. Und dann kommt der große Knackpunkt unseres Lebens. Da geht es um den Willen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unsere große Herausforderung, schaffen wir es, die Werte Gottes in unseren Alltag zu integrieren. Vom Himmel, von der unsichtbaren Welt hinein in unser Leben. Hier geht es dann um das tägliche Brot. Das sind unsere Bedürfnisse. Hier geht es um unser Miteinander. Schuld, Vergebung. Hier geht es um unsere Herausforderungen, die wir haben. Aber auch um unser Wachstum, wie entwickeln wir uns weiter. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Das haben wir letztes Mal angeguckt, Wesen Gottes, Reich Gottes, seinen Willen. Und jetzt, wie im Himmel, so auf Erden, deswegen heute der zweite Teil. Und wir werden uns heute mit den Bedürfnissen und mit unserem Miteinander, mit diesen beiden Punkten beschäftigen. Und da stecken Werte hinter. Da stecken Werte hinter, die dem Reich Gottes entsprechen. Und zwar Versorgung und Vergebung und Befreiung. Gott ist ein Gott, der uns versorgt. Das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Was unsere Bedürfnisse angeht. In seinem Reich geht es um Vergebung und er ist ein Gott, der freisetzt und der uns wachsen lässt. Und ganz am Ende, das hatte ich auch schon gesagt, geht es wieder in den Lobpreis. Das ist ein Nachsatz, der ist in den ursprünglichen ganz ersten Schriften steht es nicht drin, aber später, so 200 Jahre später in den Abschriften, kommt dann dieser Endlobpreis wieder mit rein und das habe ich auch schon gesagt, das finde ich großartig, weil es den Rahmen macht und am Ende werden wir im Himmel alle Gott anbeten und werden jubilieren. Der macht alles komplett neu. Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu. Es hat angefangen, es ist ein Prozess, es geht los. Der Rahmen von der Entscheidung, in der wir sind, das Wesen Gottes, das Reich Gottes vom Himmel, also von der unsichtbaren Welt, was eigentlich schon der Ursprungsgedanke von Gott ist, hineinzunehmen in unseren Alltag hier. Und dazwischen gibt es dieses große Spannungsfeld, das ist ein großes Spannungsfeld. Wie schaffen wir das? Wie gehen wir da mit den Kämpfen um? Und das werden wir uns gemeinsam in 2 Wochen mit Christiane angucken. Und in 3 Wochen spreche ich auch nochmal drüber. Wie sind wir da ausgerüstet für dieses Spannungsfeld zwischen dem, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat und dem, wie wir das erleben in unserem Alltag. Wenn ihr wollt, fotografiert euch das später ab oder macht es euch einfach nochmal vor Augen. Das nochmal als Zusammenfassung von letztem Mal, Dankeschön, von letztem Mal und weiterführend. Und wie gesagt, wir beschäftigen uns jetzt mit diesen beiden Punkten heute, mit unseren Bedürfnissen und dem Miteinander. Wie hat sich Gott das vorgestellt? Wie wird es bei uns sein? Und hier haben wir schon nochmal die wichtigsten Verse von letztem Mal. Das Reich Gottes ist bereits mitten unter uns. Es hat angefangen, da wo wir das Wesen Gottes sehen, unter uns wirken, wo Kranke gesund werden, wo böse Mächte, Dämonen ausgetrieben werden, wo Freiheit entsteht, wo wir einfach von unseren Belastungen frei werden und etwas Neues entsteht, da bricht das Reich Gottes unter uns an Und es hat nichts mit einem Territorium zu tun, nichts mit Essen, mit Trinken, mit handfesten Sachen, sondern die Kennzeichen sind Gerechtigkeit, Frieden, Freuden, Heiliger Geist und Kennzeichen von Gott, wie er sich uns vorstellt. Er ist der Gott unserer Jubelfreude und den nehmen wir mit hinein. Und es ist wichtig, dass wir bei dem, was wir jetzt besprechen im Weiteren, das Wesen Gottes nicht aus den Augen verlieren. Es geht heute um Schuld und das hört man nicht gerne. Aber es ist wichtig, im Hinterkopf zu haben, wie hat sich Gott uns vorgestellt. Jesus fängt in seinem Gebet nicht hiermit an, habe ich schon gesagt. Ne? Wenn wir mit ihm beten, nicht sofort, ich brauche heute das und das und das und das und mir geht so und mein Nachbar macht aber, sondern wir fangen damit an. Und das ist die Voraussetzung dahinter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist die erste Bitte, die erste konkrete Bitte, die sich mit uns beschäftigt, mit dem, was ich heute brauche. Das habe ich schon gesagt, ganz vorneweg sagt Jesus dieses Versprechen, euer Vater weiß schon, was ihr braucht. Matthäus 6. Das ganze Vaterunser steht in Matthäus 6. Euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn bittet. Und trotzdem möchte er deine Stimme hören. Möchte trotzdem, dass du ihm mitteilst, was dich beschäftigt, was dich bewegt, was deine Bedürfnisse sind. Und dann fängt Jesus im Weiteren an, darüber zu sprechen, um unsere Bedürfnisse, das, was wir haben wollen. Ich brauche so und so viel Geld, ich brauche so und so viel zu essen, ich muss das haben und das und das und das. Aber er spricht eine Warnung aus. Häuft euch keine Reichtümer an, denn sie werden zerfressen von Motten und Einbrechern können sie stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Wir haben über den Schatz im Acker gesprochen. Da war Christoph Schiermacher von den Baptisten hier vor ein paar Wochen. Über den Schatz im Acker. Wo hängt dein Herz wirklich dran? Was brauchst du wirklich? Und vielleicht sagen euch die Qumran-Rollen etwas. Das sind so ganz, ganz, ganz frühe Abschriften. Die hat man gefunden in der Nähe vom Toten Meer. Und man wusste nicht so genau, was bedeutet eigentlich dieses tägliche Brot. Das war so ein Wort, was nirgendwo anders vorkam. Und in den Qumran-Rollen stand so eine Erklärung dazu. Und dieses Wort täglich, das ist so eine Neuschöpfung, die Jesus gemacht hat. Und das bezieht sich auf Lebensmittel, die innerhalb von einem Tag schlecht werden. Lebensmittel, die innerhalb von einem Tag schlecht werden. Und dann fielen mir sofort die Israeliten in der Wüste ein. Die Manna bekommen haben, immer nur für einen Tag. Das, was sie heute brauchten. Und die, die gesammelt haben, da fing das an zu stinken am nächsten Tag. Und dann wurde es schlecht. Und sie mussten es wegschmeißen. Es hat nichts gebracht, anzuhäufen. Sie bekamen das, was sie für diesen Tag brauchten. Und das sagt Jesus dann auch im Weiteren. Macht euch keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für dich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Und das beschreibt eine totale Abhängigkeit. Nicht diese Unabhängigkeit, ich habe meinen eigenen Vorrat, ich habe meine eigenen Sachen, sondern ich lebe in dieser Abhängigkeit, jeden Tag das zu bekommen, was Gott für mich braucht. Und da geht es nicht nur um Brot. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir genug haben. Die meisten von uns haben Überfluss. Und es ist großartig, dass wir das haben. Aber verheißen es uns diese Abhängigkeit von Gott? Wie Kinder, die jeden Tag abhängig sind, Muttermilch zu bekommen. Darüber wird Daniela nächste Woche sprechen. Werdet wie die Kinder. In dieser Abhängigkeit zu leben. Das, was ich heute brauche, das gibst du mir. Auch das, was ich heute an Liebe brauche, was ich an Zeit brauche, was ich an Kraft brauche. Unsere Bedürfnisse. Und ich finde das so krass, dass selbst Salomo, der absoluten Reichtum hatte, sagt, lass mich weder arm noch reich sein, gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn er wusste, es ist gefährlich, zu viel zu haben. Wo hängt dein Herz dran? Wo ist dein Schatz? Und die Zusage, der Herr ist mein Hirte, mir wird es an nichts fehlen. Gott stellt sich vor als El-Rui, der Gott, der mich sieht. Er ist der Hirte, er weiß, was du brauchst. Jahwe Jireh, unser Versorger. Wir lieben gerne den Vorschuss. Wir möchten gerne eine Rücklage haben. Und es ist einfach Gnade, dass wir das haben. Absolut, aber es ist nicht selbstverständlich. Und mach dir das bewusst, dass es Gnade ist, dass wir hier im Überfluss leben können. Und wenn du mehr als genug hast, dann teile es gerne mit anderen. Wenn du gegessen hast und satt bist, so sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, was ihr dir gegeben habt. Lasst uns nicht vergessen, dankbar zu sein, was wir als selbstverständlich häufig annehmen. Zu sagen, danke, du gibst mir täglich, was ich habe. Wir müssen diese Bitte, gib uns unser tägliches Brot, ja im Prinzip nicht bitten, weil wir alles haben. Aber es stecken noch mehr Bedürfnisse dahinter. Und dann lasst uns dankbar sein. Und mit dem, was wir haben, gut umgehen. Das ist dieses Gleichnis mit den anvertrauten Talenten, wo am Ende der Hausherr sagt, recht so, du bist gut damit umgegangen. Du tüchtiger Knecht, du bist treu gewesen mit dem, was ich dir anvertraut habe. Und lasst uns das bewusst machen. Vergiss nicht zu danken, wenn Gott dir etwas gegeben hat. Und er stillt unsere Bedürfnisse. Er ist der Gott, der uns versorgt. Versorgung als ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Und wenn uns das bewusst wird, dann fangen wir an, nicht zu nörgeln für die Wurst, die vielleicht nicht so perfekt schmeckt, oder den Käse, der schon so einen kleinen Rand hat, oder die Marmelade, weil es nicht die richtige Mövenpick-Sorte ist oder so, sondern fangen wir an, dankbar zu sein. Und dann zieht Freude ein und dann zieht Jubelfreude ein und wir sind dankbar. Wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn unsere Bedürfnisse gestillt sind, und das sagt er uns ja zu, dann geht es in das Nächste. Wie sieht es mit unserem Miteinander aus? Vergib uns unsere Schulden, vergib uns unsere Schuld. Der nächste Punkt, unser Miteinander. Ich habe das schon gesagt, über Schulden redet niemand gerne. Und Schulden ist nichts, mit dem man angeben kann. Ach übrigens, ich habe heute so und so viel Schulden auf dem Konto gehabt. Und auch übrigens, ja, ich habe noch Streit mit meinem Nachbarn. Das ist auch nicht Gesprächsthema Nummer eins beim Kaffeetrinken, wenn wir gleich rausgehen. Also dann werdet ihr nicht einander sagen, wie euer Konto gerade aussieht. So, es ist etwas, was man eher geheim hält, was man einfach verdeckt. Und um diese Bitte zu äußern, vergib mir meine Schuld, braucht es Ehrlichkeit. Braucht es Ehrlichkeit, Überwindung von Scham. Aber Jesus ist kein Tabuthema. Er redet ganz viel über Schuld und über Schulden, über finanzielle, in Gleichnissen, über Schuld, die wir untereinander haben. Es ist für ihn so selbstverständlich, darüber zu reden. Und es schließt an den täglichen Bedarf ein. Das täglich, was wir an Essen und Trinken brauchen, wir brauchen auch täglich Vergebung. Es ist etwas, was täglich einfach bei uns notwendig ist, weil wir uns täglich wieder versündigen. Im Griechischen steht das Wort ophelema und das bedeutet Schuld, aber auch Verpflichtung oder offene Rechnung. Und vielleicht fühlst du dich heute Morgen gar nicht so schuldig und denkst, mir geht es doch ganz gut, ich bin doch gar kein so böser Mensch. Aber es geht ja nicht nur so um finanzielle Sachen und es geht nicht nur um, ob du lieb und nett bist, sondern überleg mal einfach 10 Gebote als Basis für unser Miteinander, was Gott uns gegeben hat. Wie sieht es aus mit dem Gebot, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben? Ist in deinem Herzen wirklich nur Gott, in deinem ganzen Herzen und in deinen Gedanken? Oder beschäftigst du dich vielleicht gerade mit was ganz anderem, mit deinem nächsten Urlaub? Oder möchtest du lieber, statt in der Bibel zu lesen, vorm Fernseher die nächste Netflix-Serie gucken? Was ist dir wichtiger? Ich weiß, dass mir im Alltag viele Dinge wichtiger sind, als gerade mich mit Gott zu beschäftigen. Und dass ich sage, ach ja, Bibel lesen mache ich nachher, jetzt ist gerade mal das und das dran. Du sollst nicht lügen. Wie sieht es mit dem Gebot aus? Wir kommen ja schon hier morgens rein und jemand sagt, na, wie geht's dir? Und du hast keine Lust auf ein langes Gespräch. Und dann sagst du, ja, mir geht's ganz gut, danke. Und gehst weiter. Aber ist das ehrlich? Wie geht es uns wirklich? Und wie sieht es mit dem Gebot aus, du sollst nicht neidisch sein? Die Nachbarn können sich 4-mal Urlaub im Jahr leisten, gehen ständig auf Konzerte, fahren ein tolles Auto und ich muss gucken, wie ich über die Runden komme. Da kommt ganz schnell Neid auf. Und das sind alleine nur 3 Gebote, die wir fast täglich brechen. Wenn du mal persönlich in dein Leben guckst, kannst du eigentlich schon eine Menge Schuld entdecken, wo du Gott gegenüber und deinen Mitmenschen gegenüber schuldig geworden bist. Im Römerbrief steht, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Und wenn du möchtest, sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin genauso ein Sünder wie du. So ist es doch. Ich bin genauso ein Sünder wie du. Ich auch. Ich schaffe es nicht, den Maßstab Gottes gerecht zu werden. Und wisst ihr, wenn wir auf diese Art und Weise, wie ich es jetzt mache gerade, tiefer in Schuld reingehen, können wir in eine Spirale kommen und dann siehst du, wo ich schuldig bin und schuldig und schuldig und schuldig. Und es wird immer schlimmer, weil du einfach zusammenbrechen würdest und siehst, wo du täglich versagst, wo du nicht vorwärts kommst, wo du an anderen schuldig geworden bist, wo du Gott nicht gerecht gegenüber bist. Aber ich habe heute extra kein Schwarz und Dunkelblau angezogen, sondern was Helles und Fröhliches. Wir haben schon gemerkt, hier beide heute so frisch und grün. Denn es geht im Reich Gottes nicht um Anklage. Es geht nicht darauf, ständig uns mit Schuld zu beschäftigen. Anzuklagen, mit dem Finger auf uns zu zeigen, da bist du schuldig, da und da und da. Der Ankläger ist der Teufel, der kommt. Und auch wir klagen einander manchmal an. Wir sehen nämlich die Fehler bei den anderen, manchmal auch bei uns. Aber ein Wert im Reich Gottes ist die Vergebung. Und dann blüht etwas Neues auf. Wir wenden uns im Vater unser an Gott. Vergib du. Vergib du uns unsere Schuld. Weil wir davon ausgehen, dass er das kann. Wir fragen zwar auch manchmal unseren Nachbarn oder denjenigen, dem wir vielleicht Unrecht getan haben, vergib mir bitte. Aber in diesem Gebet geht es erstmal darum, vergib du uns unsere Schuld. Du bist dazu in der Lage. Und diese Zusage haben wir. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und von allem Bösen reinigen. Diese Zusage haben wir. Er wird uns vergeben und von allem Bösen reinigen. Michael hat es auch schon im Lobpreis auch immer wieder gesagt. Jesus ist derjenige, der uns vergibt, der den Weg frei gemacht hat. Wie macht Jesus das? Indem er die ganze Schuld auf sich geladen hat. Alles, was wir nicht leisten können, wo wir eigentlich verurteilt und bestraft für werden müssten. Er hat es auf sich geladen, ein für alle Mal. Deshalb können wir jetzt kommen und immer wieder sagen, vergib es mir, vergib es mir. Vergebung ist genauso wichtig wie physische Versorgung, wie Nahrung, die ich täglich brauche. Und wenn du möchtest, kannst du auch jetzt zu deinem Nachbarn sagen, Jesus starb auch für mich. Denn es ist nicht nur, du bist ein Sünder, aber Jesus starb auch für mich. Denn Jesu Blut reicht aus für jeden von uns. Wir werden nachher Abendmahl feiern und uns daran erinnern. Jesu Blut reicht aus für alles. Und wenn dir das bewusst ist und du Jesu Tod für dich nimmst, dann kannst du auch hinterher noch sagen, und Gott hat auch mir vergeben. Gott hat auch mir vergeben. Jesus erzählt uns eine sehr bekannte Beispielgeschichte dazu und die werden wir uns jetzt auch noch anschauen, wo es um Vergebung geht. Mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Millionenbetrag, wörtlich steht da 10.000 Talente. Und die Talente, das war der höchste Betrag, die höchste Geldeinheit, die es damals gab, von den Mengeneingaben. Ein Talent sind schon allein 20 Jahreseinkünfte. Wenn du 10.000 Talente hast, das sind 200.000 Jahre Schuld. In diesem Gleichnis auch finanzielle Schulden. Und das ist einfach symbolisch für eine Lebensschuld. Du wirst es niemals abzahlen können. Diese mega, mega große Schuld. Er konnte sie nicht zahlen. Natürlich nicht. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Das war damals durchaus üblich. Wenn Leute, Familien verschuldet waren, dann haben sie ihre Kinder verkauft als Sklaven, um irgendwie einen Dienst an dem Herrn wieder gut zu machen. Einfach zu sagen, hier, meine Tochter kann dir im Haushalt dienen und dafür erlässt du mir die Schulden. Das war durchaus üblich. Aber der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an, Herr, hab noch etwas Geduld. Ich will ja alles zahlen. Musst auch mal überlegen, ne? Er nimmt sich den Mut raus, hab noch etwas Geduld. Also wie soll er denn jemals 200.000 Jahre Schulden, Einkünfte bezahlen können? Und trotzdem fällt er nieder und sagt, es tut mir leid, ich kann das nicht, ich will alles tun, was in meiner Macht steht. Aber der König sagt, kannst du sowieso nicht. Und er hat Mitleid. Er gab ihm frei und er ließ ihm seine Schulden. Nach dieser Geschichte kannst du einmal durchatmen. Begnadigt. Das Unmögliche hat er geschenkt bekommen. Diese Lebensschuld. Der König hätte ein Recht gehabt, das einzukassieren. Aber er sagt, weißt du, ich sehe ja deine Bereitschaft, aber du kannst es sowieso nicht schaffen. Ich erlasse es dir. Was für ein barmherziger König. Und im Vergleich zu uns, was für ein barmherzigen Gott, wo wir täglich versagen, ihn nicht an die erste Stelle setzen, wo wir lügen, wo wir neidisch sind. Und er vergibt uns das Tag für Tag, immer wieder neu. Vergib unsere Schuld. Ja, er macht das von Herzen gerne. Und er hat diese Möglichkeit mit Jesus geschafft, damit wir Vergebung haben können. Gott, der gnädige König, Vater, erlässt mir alles. Ein bisschen unterstreicht diese Geschichte, was ich bisher gesagt habe. Mit unseren Schulden kommen wir hin und er vergibt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Aber wie wir wissen, vom Auswendiglernen dieses Vaterunsers, es gibt eine Bedingung, es gibt einen Nachsatz. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und diesen Nachsatz macht Jesus. Er stellt ja dieses Gebet vor. Ich erzähle euch, wie die Geschichte weitergeht. Ach so, da war sie schon. Kaum war der Mann frei, alles erlassen, begnadigt, traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter, unbarmherziger Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du dann nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hatte. Krass. Wie dumm kann man eigentlich sein? Das ist doch unmöglich. Jetzt sitzt er im Gefängnis, kann seine Lebensschuld nicht abtragen. Nur wegen dieser kleinen Schulden, die jemand anders hatte, setzt er seine Begnadigung aufs Spiel. Fühlst du dich hier irgendwie, kommt es bekannt vor? Findest du dich wieder in der Geschichte? Vergib uns, wie auch wir vergeben. Denk mal über diesen Satz nach. Es geht nicht nur um Finanzen. Wenn dir jemand 10 Euro schuldet oder vielleicht 50 oder vielleicht auch 2.000 oder 10.000 Euro, dann ist es gut um Schuld, wo wir aneinander schuldig werden. Es geht um Schuld, wo sich etwas aufbaut zwischen uns. Schlechtes Gerede ist wohl das Häufigste, wo wir aneinander schuldig werden. Vielleicht hat dich jemand angelogen oder bestohlen. Neid hatte ich schon erwähnt. Vielleicht hat dir jemand deine Freundin weggenommen. Vielleicht hat dich jemand ignoriert und du hast keine Gehaltserhöhung bekommen. Wo sind wir manipuliert, unter Druck gesetzt? Im schlimmsten Fall geistlich, seelisch oder auch körperlich missbraucht. Schuld, die sich aufbaut, Schuld, die zwischen uns steht. Und vielleicht kommt ganz schnell, wenn du daran denkst, bei dir hoch: Ich weiß ja, ich sollte eigentlich vergeben, aber ich kann nicht. Du weißt ja gar nicht, was der andere getan hat. Du weißt ja gar nicht, wie schlimm der und der mit mir umgegeben ist. Das kann ich einfach nicht vergeben. Aber Jesus' Standard ist sehr, sehr hoch. Und ich habe ja schon gesagt, bei Jesus war das kein Tabuthema. Er sprach über Vergebung mit seinen Jüngern. Und deswegen, weil die es wussten, gibt es auch eine Vorgeschichte zum Vaterunser. Beziehungsweise, nein, nicht zum Vaterunser auch, aber zu der Geschichte von diesem Knecht. Und zwar wusste schon Petrus, wir haben hier Reibungspunkte untereinander. Und ich weiß, ich soll ja vergeben und ich kann auch meinem Nächsten vergeben und so. Aber wenn er dasselbe nochmal macht und sich immer noch nicht geändert hat, okay, dann vergebe ich noch ein zweites Mal. Und wenn ich besonders gut bin, dann auch noch so ein drittes Mal. Und dann geht er zu Jesus und sagt: Wie so oft soll ich dem eigentlich vergeben? Und dann, toller Petrus, ich sag mal, 7-mal ist doch schon ziemlich cool, oder? Soll ich 7-mal vergeben? Reicht das? Und dann schüttelt Jesus den Kopf und sagt: Nein. 7-mal, 77-mal, und man kann das noch weiter verfolgen. Und da geht es nicht um eine Zahl, sondern geht es um eine Grundhaltung. Unendlich oft vergeben. Einander nicht aufrechnen, wo wir einander schuldig geworden sind. Denn uns muss genauso viel vergeben werden, wenn nicht sogar noch viel, viel mehr. Was passiert, wenn wir nicht vergeben? In diesem Gleichnis wird von Folterknechten gesprochen. Da in dieser Geschichte wird er praktisch ins Gefängnis geworfen, eingeengt, eingezwängt. Peiniger, der Kerkermeister ist da. Aber wenn du an Schuld und Unvergebenheit in deinem Leben denkst, dann sind die Folterknechte auch das, was dich quält. Vielleicht Tag für Tag, sei es ein schlechtes Gewissen, Bauchschmerzen. Wenn du an eine Person denkst, vielleicht bekommst du sofort zittrige Hände oder einen trockenen Mund, schlaflose Nächte bis hin zu Depressionen, weil da etwas zwischen dir und deinen Mitmenschen steht. Merkst du manchmal solche Symptome? Und wenn du selber nachtragend bist, dann drückt dich die Last. Andere Leute kriegen das manchmal gar nicht mit, wenn du sauer auf sie bist, weil du es in dich hineinfrisst. Und dann wird die Last auf dir immer schwerer. Und dann bist du nachtragend. Und dann gehst du durch das Leben. Und es wird immer schwerer und immer schwerer. Und Unvergebenheit und Bitterkeit, wenn das Wurzeln schlägt und immer mehr wird, das vergiftet unser Miteinander. Es geht um unsere Bedürfnisse und unser Miteinander. Schuld und Vergebung. Vergebung als Basis, als ein Wert des Reiches Gottes, den wir dringend, dringend, dringend in unserem Miteinander brauchen. Vergebung, wie sie im Himmel stattfindet, hinein, auch wenn wir uns entscheiden, liegt an unserem Willen, hinein in unseren Alltag. Aber ich weiß auch, dass es nicht immer einfach ist zur Vergebung. Und Schuld zu vergeben bedeutet nicht, Schuld zu ignorieren. Es bedeutet nicht, es einfach runterzuschlucken, sondern muss es sich auch manchmal angucken und benennen. Und das kann auch ein Prozess sein. Und dann bitte ich mal Bernd nach vorne zu kommen. Denn manchmal brauchen wir Hilfe dabei. Kann ich mal ein Mikro? Und es kann so ein Prozess sein. Benni, bitte einmal das grüne Mikro.
Ja, das kann ein Prozess sein, haben wir in unserer Seelsorgeausbildung gelernt bei Wolfram Soldan. Der hat nach diesem Gleichnis, was Annette gerade vorgestellt hat, vom Schalksknecht, heißt es in der Luther-Übersetzung, also dieser Mann, der 500 Denare nicht vergeben konnte, obwohl ihm eine Summe Billionenbetrag vergeben worden ist. Also an diesem Gleichnis hat der Soldan so ein Vergebungsmodell erarbeitet. Und Annette hat das ja gerade eben gesagt, Vergebung heißt nicht vergeben und vergessen und Schwamm drüber oder sowas, sondern das sind Schritte. Und der erste Schritt bei ihm ist, dass man überhaupt bereit ist, darüber nachzudenken, was einem angetan worden ist. Manche Menschen haben damit Schwierigkeiten, vielleicht du nicht. Vielleicht neigst du auch dazu, schnell abzurechnen, was relativ gesund ist. Die Frage ist, auf welche Weise man das tut. Vor Gott hat man da Freiheit, ja. Die Leute haben ihn gekreuzigt und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unsere Mitmenschen neigen nicht dazu, so locker damit umzugehen, wenn man mit ihnen so abrechnet. Inwiefern das überhaupt eine Abrechnung war, der Jesus zu kreuzigen. Aber er hat damit sich abrechnen lassen, im Prinzip. Also die ganze Schuld von uns auf sich genommen. Und das ist die Energie, dieser Billionenbetrag, mit dem letztlich Vergebung möglich wird, weil wenn wir abgerechnet haben, dann in die Barmherzigkeit zu kommen, da stockt es, da kommt, sagt Soldan, bei den einen Ekel raus, bei den anderen Wut, Entsetzen, Traurigkeit, die uns davon abhält, barmherzig zu werden mit dem Gegenüber. So, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Gefühle sind unangenehm. Das sind quasi diese Folterknechte, die uns das Leben vermiesen, die uns irgendwie dahin drängen, doch wieder eine Versöhnung mit dem Gegenüber hinzukriegen. Und das ist so nicht so leicht, wenn es um die besonderen Beziehungen geht. Und dafür gibt es ein Programm, ein 12-Schritte-Programm, das ist eigentlich entwickelt worden, damit Menschen von ihrer Alkoholsucht wegkommen. Aber in diesem Programm geht es ganz stark um Beziehung. Und Beziehung tut allen Menschen gut, das ist ein Grundbedürfnis, haben Psychologen inzwischen auch herausgefunden. Also in der Bibel weiß man das ja schon seit Jahrhunderten, dass Liebe deinen Nächsten wie dich selbst das Programm ist, um vernünftig miteinander klarzukommen. Im 20. Jahrhundert, um die 50er Jahre rum, Bowlby hat dann irgendwann so die Bindungstheorie aufgestellt. Also Beziehung ist wichtig und darauf kommt es an. Wo kommt dieses Programm her? Ich sagte es bereits, das sind die anonymen Alkoholiker. Da waren unter den 5 Gründungsmitgliedern 2 Christen dabei. Das ist in den USA jetzt per Gerichtsbeschluss als ein religiöses Programm eingestuft worden. Kein wissenschaftliches, dafür hat die Wissenschaft herausgefunden, dieses Programm sehr hilfreich ist und Menschen besser zum Teil hilft als Therapie. Was sehr interessant ist, also zentral war schon immer in diesem Programm der 5. Schritt, da geht es um Vergebung und der 9. Schritt um Versöhnung. Und es sind 12 Schritte. Der 12. ist das, was ich hier mache, ich erzähle davon. Also im Prinzip, wie Jesus uns gesagt hat, geht hin in alle Welt. Erzählt den Leuten davon, was gut ist. Also es fußt auf biblischen Prinzipien. Und wir hatten in Deutschland ein Programm, Endlich Leben, was ich durchlaufen habe. Da habe ich es erlebt, dass ich in Situationen zwischenmenschlicher Art irgendwie leider müde wurde und aus der Situation immer geflohen bin und durch dieses Programm da Heilung in einen Lebensbereich gekommen ist, dass ich da nicht mehr müde werde. Also diese Folterknechte, die mich müde und mürbe gemacht haben, die haben ihr Ende gefunden, weil da Vergebung stattgefunden hat in einer der wichtigsten Beziehungen meines Lebens zu meinem Vater. Das ist auch so ein Punkt, den ich an Freud sehr schätze, dass der die Beziehung zum Vater als sehr wichtig sieht, dass da was klar werden muss, was er drumherum gesponnen hat. Vergiss das. Ja, also ich glaube, dass das ziemlich viel Fluch bedeutet hat für unsere Gesellschaft. Aber dieser Punkt, dass die Beziehung zum Vater irgendwie geklärt werden muss, das ist sehr wichtig. So, meine Erfahrung habe ich damit kundgetan, Wissenschaft, und wo das herkommt, habe ich auch gesagt. André, könntest du die nächste Folie? Danke. So, dieses Programm, was ich da jetzt geschrieben habe, das nimmt Christus zentral in jeden Schritt mit hinein. Wir wollen Christus erleben in der 12-Schritte-Tradition, also in jedem der Schritte taucht Christus auf, außer in dem ersten, da geht es darum zu checken, es gibt einen Punkt in meinem Leben, mindestens einen, komme ich nicht klar und den möchte ich jetzt klären lassen durch Christus und der durch mich. Also es ist nicht darum, dass ich die Hände in den Schoß lege und nichts tue, sondern Ich lasse mich einfach von Christus motivieren, die Sache anzupacken. In diesem Programm gibt es Regeln. Die wichtigste Regel ist die, dass man Vertraulichkeit hat. Also das heißt, da treffen sich regelmäßig immer, ich habe vor, alle 2 Wochen das Treffen stattfinden zu lassen, Männer oder auch eine Frauengruppe und reden über sehr intime Dinge und man unterschreibt, dass man das nicht preisgibt. Also dass das in der Gruppe bleibt, dass man es nicht mal mit den vertrautesten anderen Personen bespricht, was man da gehört hat. Man kann darüber reden, was man selber für sich erarbeitet hat, aber nicht davon erzählen, was die anderen einem anvertraut haben. Das ist die wichtigste Regel. Die anderen Regeln könnt ihr in dem Programm nachlesen. Wenn ihr diesen QR-Code scannt, kriegt ihr das komplette Programm, könnt euch das runterladen. Das wird nachher nochmal in der PowerPoint-Präsentation einmal zu sehen sein, wenn ich hier nochmal das ankündige. Datenschutz soll natürlich auch gewahrt bleiben. Also wenn die Anmeldung eintrudelt, dann nehmen das nur ein paar wenige Menschen wahr und reichen das an die Leitenden dieser Gruppe weiter. Die bewahren das dann unter Verschluss. Das hat rechtliche Hintergründe 10 Jahre auf. Ansonsten erfährt da niemand was. Und was ihr eben preisgebt, da müsst ihr den Leuten vertrauen, dass die es nicht weiter erzählen, was ihr ihnen anvertraut. Das entscheidet ihr selber. Ja, deine psychische Gesundheit, da steht auch noch was dazu in dem Programm. Ich bitte, das durchzulesen. Wenn du eine psychische Diagnose hast, dann besprich das bitte mit deinem Therapeuten oder Psychiater, ob dieses Programm etwas für dich ist oder ob die Person sagt, nee, das ist zu gefährlich für dich, weil es bei Vergebungsprozessen ganz tief in die Seele gehen kann. Und wenn du traumatisiert sein solltest, dann kann es sein, dass du da noch irgendwie Begleitung brauchst zusätzlich. Also als ein Beispiel mehr steht da drin. Das Programm, habe ich gesagt, kann man da runterladen. Anmeldung kann man bei mir abgeben. Und oder bei Janine, die eine Frauengruppe, da bist du Janine, hat sich bereit erklärt, eine Frauengruppe zu leiten. Mhm. Meldet euch dazu an. Bei ihr könnt das auch mir abgeben, dann gebe ich es ihr weiter. Oder ihr gebt es Reinhold, vielleicht in einem Briefumschlag oder so, dann da stehen ja so ein paar Sachen drauf, die vielleicht andere nicht unbedingt wissen sollten. Ja, die 3. Folie bitte, André. Genau. Vergebung und Gesundheit kann ich nochmal dazu ermutigen, zu vergeben, dass wenn die Gedanken um bestimmte Sachen kreisen und man Wut empfindet oder Feindseligkeit, ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das zu Schlaganfällen, Herzinfarkten und so weiter führt. Also Vergebung macht gesund oder ist Gesundheitsprävention im besten Maße. Die Leitenden habe ich bereits genannt. Es beginnt die Männergruppe jetzt am 16. Februar, 19:30 treffen wir uns hier in der FEG in Hildesheim im Gebetsraum. Und die Frauengruppe hat noch keinen Termin, weil da erstmal Anmeldungen sozusagen und Interessentinnen kommen müssen. Ja. Wer nachher noch Fragen hat, kann mich gerne ansprechen. Wer diesen QR-Code nochmal irgendwie privat scannen will und nicht jetzt, kann auch auf mich zukommen. Ich habe das hier noch. Und ansonsten gibt es auch ein Anmeldeschein oder Formular so ausgedruckt. Man muss das nicht über einen QR-Code regeln. Danke.
Genau. Vergebung notwendig, auch als Prozess. Genau, ich kürze auch ein bisschen ab. Bernd hat es gerade schon erwähnt, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, die Bitte um Gesundheit zum Beispiel kommt hier überhaupt nicht vor. Also das ist ja bei uns immer so ein großes Thema, Bitte um Gesundheit. Und ich glaube, dass es sehr viel in diese Bereiche hier mit hineinspielt. Damals war Gesundheit das Gut, um den täglichen Bedürfnissen, um Essen zu bekommen, um arbeiten gehen zu können. So, ne? Also nicht jedes Land hat so eine gute Krankenversicherung, auch wenn man über die vielleicht schimpfen mag oder so, aber uns geht es wirklich gut hier in Deutschland. So, also Krankheit hat sehr viel auch, psychische Gesundheit, ganz viel mit Schuld und Vergebung auch zu tun und auch unsere Bedürfnisse brauchen gar keinen extra Punkt zu haben eigentlich für Krankheit, aber wir dürfen natürlich für Gesundheit beten, klar, kein Problem, aber es spielt eben mit rein. So, wir kommen langsam zum Schluss, auch Richtung Abendmahl, denn das wollen wir heute ja auch noch feiern. Birgit meinte so, auch Gott ist ein persönlicher Gott. Und jetzt hast du eine Menge gehört über Schuld, über Vergebung heute. Und irgendwas ist bestimmt in dir hochgekommen. Irgendwas, was dich gerade beschäftigt. Und in diesem Prozess, den Bernd kurz vorgestellt hat, kannst du ja an verschiedenen Punkten sein. Und ich habe einfach nur mal 4 Punkte jetzt aufgeschrieben, wo du vielleicht gerade heute steckst. Vielleicht bist du einfach von klein auf mit dem Wissen der Vergebung Gottes groß geworden und bist dabei dahin gekommen, dass einfach Gnade für dich so selbstverständlich ist. Sogenannte billige Gnade. Ach ja, Gott vergibt mir sowieso, ich kann machen, was ich will, er vergibt ja sowieso. So eine oberflächliche Haltung. Dann ist es vielleicht für dich heute dran, mal innezuhalten und zu gucken, muss ich vielleicht mal Schuld bekennen? Ist da eigentlich was? Und wenn du das tust, der Heilige Geist zeigt dir irgendwas auf, wenn du dann einfach ins Gespräch mit Gott gehen kannst, ganz persönlich, dann wirst du auch die Gnade Gottes wieder neu und viel tiefer verstehen, wenn du dich mit dem auseinandersetzt. Oder ist dein Herz vielleicht total verletzt und verkrustet und du merkst, du kannst überhaupt nicht Vergebung annehmen, du kannst auch Vergebung gar nicht gewähren, weil dein Herz einfach so steinern ist. Als ich hergekommen bin im Auto, hatte ich so zwei Bilder und Gott redet recht viel über Bilder mit mir und das passt einfach auch zum Frühling, zu deinen Pullovern, Birgit, der Frühling, wie so eine Eisdecke, wo dann ein Krokus durchbricht oder die Asphaltdecke, wo der Löwenzahn rauskommt. Und so ist Vergebung. Vergebung bricht durch Hartes durch. Vergebung bringt Frühling da, wo du in einem Winter steckst. Vergebung schafft, dass du da, wo du hart bist und dich abgehärtet hast, wo wieder neues Leben entstehen kann und dann bricht noch mehr auf. Heike hatte vor 2 Wochen, als wir hier waren, auch dieses Bild von so vielen kleinen Pflänzchen, die aufbrechen. Das Reich Gottes wie ein kleines Senfkorn, was aufgeht und blüht und blüht und blüht. Wo bist du jemandem etwas schuldig? Wo musst du um Vergebung bitten? Und vielleicht geht es dir total gegenteilig zu dem ersten Kandidaten hier, dass du von Schuld erdrückt wirst. Auch das kann passieren. Ich entschuldige mich manchmal für Sachen, für die ich überhaupt nicht schuldig bin. Also das nervt mein Mann ja auch schon dann, wenn ich sage, tut mir leid, du warst doch dafür verantwortlich. So, also es kann genauso sein, dass du die Schuld ständig bei dir suchst und feststeckst in einem falschen Schuldverständnis. Und auch da wünsche ich dir, dass du heute die Augen geöffnet bekommst für Gottes Gnade und seine Liebe, wie er wirklich ist. Gott ist ja heute bereit, dir zu vergeben und er wartet auf dich. Wir wollen einen kleinen Moment jetzt still sein, jeder für sich. Und frag den Herrn, welcher Schritt ist heute für dich dran, wenn du gleich zum Abendmahl gehst? Ganz bewusst, wo stehe ich gerade? Lass uns einen Moment einfach ganz still sein, jeder für sich. Und wenn du folgende Sätze sagen kannst: Ich bin ein Sünder, Jesus starb für mich und ich weiß, Gott hat mir vergeben. Dann kannst du gleich zum Abendmahl kommen und das wirklich für dich in Anspruch nehmen. Ich bin ein Sünder, aber ich weiß, Jesus hat meine Schuld und Sünde getragen und Gott hat mir vergeben. Und dann gibt er uns Verheißungen. Und diese Verse lasse ich nachher auch noch stehen, wenn wir ins wenn wir in den Abendmahl gehen. Denn das sind die Zusagen, wie Gott ist. Er ist barmherzig und gnädig. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht für immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Na, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu, auch wenn wir versagen, jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr, denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Und dann sind wir wieder im Lobpreis am Ende angekommen. Und wir werden jetzt das Abendmahl nehmen. Und ich bitte euch schon mal zu kommen, Klaus auch. Und ich lese uns die Einsetzungsworte und danach könnt ihr kommen. Wir werden Instrumentalmusik haben, also auch still, jeder für sich. Nehmt das Abendmahl wirklich in diesem Bewusstsein ein. Ich brauche Vergebung, ich bin sündig und Jesus hat es für mich möglich gemacht. Und dann schau mal für dich, was in den nächsten Wochen auslöst. Karfreitag werden wir wieder Abendmahl feiern, da geht es nochmal um dieses Thema. Und vielleicht musst du diese Zeit nutzen, auch mit anderen ins Reine zu kommen, um Vergebung zu bitten, selber Vergebung zu empfangen. Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der uns Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot. Er dankte dafür Gott, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Darum wird jeder, der gedankenlos und Leichtfertigkeit von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig an Leib und an Blut unseres Herrn. Jeder soll sich prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns deine Vergebung groß machst vor Augen. Danke für dein Blut, was völlig ausreicht für alle unsere Sünden. Danke, dass du dich hast kreuzigen lassen für uns. Und dass uns durch dich Vergebung zuteil wird, jeden Tag wieder neu. Amen. Kommt gerne nach vorne, Benny macht Musik.